Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Sträfzki für die Eltern. Der Zürcher Regierungsrat will Eltern von schwierigen Schulkindern zu Erziehungskurs zwingen. Heisses Gerücht. Die Schaffhauser SVP liebäugelt bei der Ersatzwahl in den Regierungsrat mit einer eigenen Kandidatur. Roter Teppich. Das Zürcher Filmfestival ist nach 5 Jahren auf gutem Weg. Und nach dem Hin und Her bei der Kandidatenkür schauen wir im zweiten Teil von dieser Sendung die Ausgangslage für die Ersatzwahl in die Zürcher Kantonsregierung genauer an. Das Wetter, der Hochnebel, löst sich morgen zumindest zum Teil auf. Am Nachmittag gibt es etwa 19 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Der Kanton Zürich will die Eltern in die Pflicht nehmen, wenn ihre Kinder und Jugendlichen in der Schule nicht recht tun. Er will Väter und Mütter zu Kurs können zwingen, wenn sie ihre Erziehungsaufgaben schlecht machen. Der Regierungsrat will das Volksschulgesetz in dem Sinn ändern. Roger Steinemann.
Strafe 50 und Nachsitzen auch für die Eltern. So könnte man die Änderung im Volksschulgesetz vom Kanton Zürich auf den Punkt bringen. Die Schule soll die Eltern also können dazu verpflichten, dass sie notfalls in einen Elternbildungskurs gehen, bestätigt der Chef vom Volksschulamt, Martin Wendelspiess.
Ja, es sieht aus wie ein Ansitz, aber es ist natürlich im Sinn von Unterstützung gemeint. Es basiert auf der Überlegung, dass viele Probleme, die die Schule mit einzelnen Kindern oder Jugendlichen hat, die Schule selber nicht lösen kann. Dass das nur eine gescheite Lösung gibt, wenn die Eltern mitmachen, im Kurs oder in einer Beratung auch lernen, was können wir beitragen, um die Situation von meinem Kind oder vom Jugendlichen zu verbessern.
30'000 Väter und Mütter pro Jahr nutzen laut Martin Wendelspiess heute schon von sich aus so Angebot. Falls man überhaupt jemanden zwingen müsste, würde es nicht die Lehrerin oder der Lehrer machen, sondern die Schulpflege.
Wobei die Hoffnung bei diesem Paragraph ja nicht ist, dass man dann viele Verpflichtungen aussprechen muss, sondern dass allein die Tatsache, dass eine Schulleitung oder eine Lehrperson aufs Gesetz verweisen und sagen, hört, ihr seid auch wieder Verantwortung, ihr könnt die Verantwortung nicht einfach an uns abschieben. In den meisten Fällen schon lange, dass die Eltern mitmachen und Hand bieten.
Sollte das dann immer noch nicht der Fall sein und alles andere nicht nützen, kann die Schulpflege das Stadthalteramt informieren. Und dann wären die Bussen bis 5'000 Franken möglich. Die Änderung kommt jetzt in die Vernehmlassung. Genauso wie 2-3 andere Ergänzungen, die sich laut Martin Wendelspiess nach 5 Jahren mit dem neuen Volksschulgesetz aufdrängen. So wird zum Beispiel auch festgehalten, dass Kinder, die den Unterricht stören, bis zu 3 Monate außerhalb der Klasse dürfen unterrichtet werden. Und auch der Stichtag für das Schuleintrittsalter wird in Sommer verschoben. Die Erstklässler werden tendenziell also jünger. Eine direkte Folge von der Schulharmonisierung HARMOS. Bis ins Jahr können sich alle Interessierten zu den Änderungsvorschlägen der Regierung äußern.
Bei der Schaffhauser Ersatzwahl in Regierungsrat bleibt es vielleicht nicht bei einem Zweikampf zwischen dem Werner Berchtold von der SP und dem Christian Amsler von der FDP. Es geht nämlich das Gerücht um, die SVP schicke noch einen eigenen Kandidaten ins Rennen, weil sie mit dem FDP-Kandidat Christian Amsler nicht zufrieden ist. Der hofft eigentlich immer noch darauf, dass die SVP ihn doch noch unterstützt. Christo Edin hat mit dem Parteipräsidenten der SP mit dem Werner Bolli SVP mit dem Werner Bolli geredet.
Werner Bolli, der FDP-Kandidat Christian Amsler, hat gesagt diese Woche, er sei zuversichtlich, dass die SVP ihre Wahlempfehlung nochmal überdenken. Machen Sie das?
Das würde noch fehlen. Da hat gerade er uns befehlen, das zu machen. Das würde noch fehlen. Sie sollen ihre Sachen überdenken, nicht mehr. Wir haben beschlossen und das ist so.
Was sagen Sie denn dazu, Herr Bolli, dass man das Gerücht gehört, die SVP käme noch mit einem eigenen Kandidaten?
Ja, das lassen wir jetzt offen. Das lassen wir jetzt alles offen. Es sind noch 2 Monate, die jetzt ins Feld gehen. Das lassen wir jetzt offen.
Also das heisst, Sie schliessen es auch nicht aus?
Überhaupt nicht. Es ist nichts auszuschliessen. Überhaupt nicht.
Könnte man sagen, Sie möchten damit auf alle Fälle dazu beitragen, dass es einen zweiten Wahlgang gibt?
Das sagen wir schon immer, unser Ziel ist ein zweiter Wahlgang und dass man dann nachher noch einmal überdenkt. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht gegen eine bürgerliche Zusammenarbeit, im Gegenteil, überhaupt nicht. Wir sind für bürgerliche Zusammenarbeit, wir wollen das nicht so, wie es jetzt gelaufen ist. Und das ändert nichts an unserer Strategie, überhaupt gar nichts. Da kann Christian Amsler nichts ändern.
Hätten Sie dann jemanden in der eigenen Partei, der kandidieren würde?
Wir haben in der eigenen Partei Leute, wir haben auch in der jungen SVP Leute. Aber das ist kein Thema im Moment, überhaupt nicht. Ich weiss nicht, wer wieder so Gerüchte aufbringt. Das ist überhaupt kein Thema im Moment.
Wann würden Sie denn das Thema werden lassen? Im November?
Ja, warten wir jetzt mal ab. Dann tun wir uns noch nicht in die Karten schauen lassen. Dann warten wir jetzt ab.
Wenn einem im Kanton Zürich mindestens 10% der Aktien von einer Firma gehören, dann zahlt man auf Dividenden, also auf den Ertrag dieser Aktien, weniger Steuern. Die Regelung gilt nach einer Volksabstimmung seit dem Jahr 2008. Die Teilbesteuerung sei ungerecht und verstoßen gegen die Verfassung, findet Rechtsanwältin und ehemalige SP-Fraktionschefin im Kantonsrat Dorothee Jaun. Sie hat darum vor Bundesgericht geklagt, ist heute aber abblitzt. Aus dem Bundesgericht in Lausanne, der Alexander Sauter.
Ja, der Kanton Zürich darf Dividenden nur teilweise besteuern. Den Entscheid haben die Bundesrichter heute mit 4-1 Stimme gefällt. Der Grund, der Kanton Zürich mache nur das, was der Bund erlaube. Denn auch auf Bundesebene gibt es so eine Teilbesteuerung. Das Volk hat dem letztes Jahr im Rahmen der Unternehmenssteuerreform ganz knapp zugestimmt. Im Fall von Zürich haben die Richter aber eine Frage nicht beantworten, nämlich die, ob die Dividendenbesteuerung grundsätzlich gegen die Verfassung verstosse. Die Richter haben gefunden, es liege nicht in ihrer Kompetenz, ein Gesetz, das auf Bundesebene erlassen wurde, sei, zu beurteilen. Und wenn der Kanton Zürich eben nur das mache, was der Bund erlaube, dann hätte man dazu nichts zu sagen. Ein bisschen anders hat es dann aber bei einem zweiten Fall ausgesehen, und zwar bei einer Klage aus dem Kanton Schaffhausen. Dort hat ein Steuerzahler geklagt, weil Schaffhausen schon im Jahr 2004 die Teilbesteuerung auf Dividenden eingeführt hat, also 4 Jahre vor dem Bund. Der klagende Steuerzahler hat gesagt, er hätte zwar nicht 10% die Aktie von einem Unternehmen, aber er will gleich behandelt werden wie die Grossaktionäre. Und im Fall Schaffhausen haben die Richter dann auch gesagt, Schaffhausen hätte seine Regelung dermassen viel früher eingeführt als der Bund, dass die Dividendenbesteuerung im Jahr 2004 verfassungswidrig gewesen sei. Dem Kläger bringt das aber nichts. Denn weil es eben mittlerweile die Bundesregelung gibt, haben die Richter die Klage abgewiesen. Sie haben dem Kläger aber als kleine Gutmachung die Kosten vom Prozess erlassen. Für die Zürcher Klägerin Dorothee Jaun zeigt der Fall Schaffhausen aber immerhin, dass ihre Klage nicht abwegig gewesen sei.
Wir haben ein Gesetz, wo das Bundesgericht sagt, die 10%, also die Besserstellung von allen Grossaktionären, ist verfassungswidrig. Und das gilt jetzt halt, weil das Volk das Bundesgesetz angenommen hat und das Bundesgericht gesagt, das überprüfen wir darum nicht mehr. Mit dem leben wir jetzt.
Und das heisst, es ändert sich nichts. Sowohl die Schaffhausen wie die Zürich darf die Teilbesteuerung auf Dividenden so weitergeführt werden wie bisher. Die Finanzdirektion vom Kanton Zürich hat dann darum heute auch mitgeteilt, wir nehmen den Entscheid vom Bundesgericht mit Befriedigung zur Kenntnis.
Das Zürcher Verwaltungsgericht will die Volksabstimmung über die Fairflug-Initiative nicht kurzfristig absagen. Es hat einen Antrag vom Initiativkomitee abgewiesen. Das Komitee hat die Abstimmung vor dem Sonntag mit einer superprovisorischen Verfügung stoppen, weil der Bericht in der Abstimmungszeitung vom Kanton parteiisch sei. Über die inhaltliche Beschwerde gegen den Text entscheidet das Verwaltungsgericht dann noch zu einem späteren Zeitpunkt. Die SP, die alternative Liste und der Gewerkschaftsbund vom Kanton Schaffhausen lassen nicht look. Sie wollen Pauschalsteuer für reiche Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Schaffhausen unbedingt abschaffen und haben darum heute ihre Volksinitiative «Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische Millionäre» lanciert. Dass es im Kanton Schaffhausen nur 5 pauschalbesteuerte Personen gibt, das findet die Initianten kein Argument. Steuergerechtigkeit müsse für alle gelten und der Kanton Schaffhausen könne sich leisten, auf die Steuereinnahmen von diesen 5 zu verzichten. Im Mai hat der Kantonsrat Nein gesagt zu der Abschaffung der Pauschalsteuer in Schaffhausen. In einem Verkehrskreisel zu Uster ist heute am Mittag ein Sattelschlepper gekippt. Verletzt wurde ist niemand, das hat aber laut der Kantonspolizei Zürich einen langen Rückstau gegeben. Der Stau war so lang, dass man die Autobahn Richtung Hiwil sperren musste. Um den Sattelschlepper zu bergen, mussten 18 Tonnen Ware umgeladen werden. Die Sperrung mit verschiedenen Umleitungen ist darum bis um die 5 Uhr am Abend gegangen. Der Kanton Zürich hebt die Totalsperrung vom Ahrtal 2 Tage früher auf als geplant. Dank dem guten Wetter und viel Einsatz von allen Beteiligten sind die Arbeiten laut der Mitteilung vom Tiefbauamt schon morgen Abend um 6 Uhr fertig. Der Verkehr auf der wichtigen Verbindungsstrasse zwischen Uster und Wetzikon rollt ab dann wieder. Auch bei den Bauarbeiten an der Badener Strasse zu Schlieren ist man schneller für sich gekommen. Sie geht statt am 1. Oktober schon am 29. September wieder auf.
Der Sonntag der Entscheidungen. Braucht die Stadtpolizei Zürich eine Hooligan-Datenbank? Soll der Fluglärm auf alle Regionen verteilt sein? Und muss Schaffhausen den Kinderbetreuungsabzug bei den Steuern abschaffen? Über das und mehr entscheiden die Stimmberechtigten von Zürich und Schaffhausen den Sonntag. die wichtigsten Resultate hören Sie bei uns ab 12 Uhr, alle halbe Stunde und um 17:30 in der Abendsendung die ausführliche Zusammenfassung. Der Sonntag der Entscheidungen im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen auf DRS1.
Am Bellevue ist gestern Abend der rote Teppich ausgerollt worden. Zur Eröffnung vom Zürcher Filmfestival sind ein bisschen internationale und viel Schweizer Filmprominenz und Sternli drüber stolziert und gestögelt. Zum fünften Mal gibt es jetzt das Filmfestival in Zürich. Am Anfang sind die Macherinnen und Macher noch belächelt worden. Heute sagt Stadtpräsidentin Corinne Mauch darüber.
Es ist noch ein junges Festival, aber es hat sich in dieser Zeit, seit es gibt, schon sehr stark entwickelt. Und das sieht man jetzt auch, der Auflauf, der da ist, die Aufregung, die da ist, der Glamour, der da ist. Ich denke, es ist etwas, was sehr gut zu Zürich passt.
Heute Nachmittag war bei mir die Filmfachfrau Elena Ruttmann im Studio. Sie kennt die grossen internationalen Filmfestivals wie Venedig oder Cannes, aber auch die Schweizer Konkurrenz, das Locarno und das Solothurn. Elena Ruttmann ist gestern für uns an die Eröffnung des Zürcher Filmfestivals gegangen. Ich habe sie gefragt, was die Eröffnung für eine Gattung gemacht hat.
Eigentlich eine gute Gattung, aber wenn man es natürlich vergleicht mit Cannes oder Venedig, dann ist schon alles ein bisschen kleiner. Der rote Teppich ist ein bisschen kürzer. Die Stars fahren halt einfach ums Haus herum und man muss als Zuschauer ein bisschen schauen, dass man da nicht auf den Tramgleis rumsteht, weil das Tram fährt, das ist keine Strasse abgesperrt. Die ganz grossen Stars werden aber dann auch erst am Wochenende erwartet. Die Schweizer Prominenten, das sind die üblichen Verdächtigen gewesen, wie der Beat Schlatter oder der Mike Müller, die zwei Komiker, oder der Dieter Meier, der selber einen Film am Festival hat. Ihn kennt man ja vor allem von Yellow. Die Stars, die aber am meisten geknipst worden sind, das ist der Daniel Brühl und Hanno Herzsprung. Die haben ja die Hauptrolle im Film von Alain Gspurner, Lila Lila.
Das war der Eröffnungsfilm gestern, die Verfilmung von dem Bestseller von Martin Sutter. Wie war der Film?
Er ist sehr gut angekommen. Das Publikum hat sehr viel gelacht. Ich glaube, das Publikum hat vor allem auch gerne über sich selber gelacht bei dem Film. Es geht um einen jungen Mann, gespielt von Daniel Brühl. Der findet ein Manuskript aus den 50er Jahren und gibt sich dann als Autor von dem Buch aus, hat Erfolg damit, wird total gehypt von den Medien. Da wird eigentlich aus jemandem ein Star gemacht, der aber eigentlich gar kein Star ist. Und der Medienrummel gestern hat ein bisschen, also man kann so ein bisschen ein zwinkendes Auge auf den ganzen Medienrummel auch wieder werfen aufgrund von dem Film.
Zurück zum Filmfestival. Dort hat man letztes Jahr gesagt, es hebt sich so vom Status, von der Prominenz her, vom Servila zur Bratwurst entwickelt. Ist jetzt das Jahr schon ein Filet geworden?
Ja, also wenn man die Sponsoren anschaut, dann kann man definitiv schon langsam von einem Filet reden. Das Festival kann sich etwas leisten und leistet sich auch etwas. Auf die Stars sind wir jetzt schon eingegangen, eben Roman Polanski und Morgan Freeman werden erwartet. Aber wenn wir auch das Programm anschauen, das ist ein sehr vielseitiges Programm im Wettbewerb. Es hat gute Filme. Ich habe gestern schon einen Film gesehen, den Film «Applaus». Das ist ein dänischer Film mit der Schauspielerin Paprika Steen. Die hat schon im Dogma-Film Festen mitgespielt und spielt eine Theaterschauspielerin, die ein Alkoholproblem hat. Also auch in diesem Film spielt eigentlich die Negativseite vom Showbusiness wieder eine Rolle.
Ich habe es erwähnt, Elena Ruttmann, Sie kennen auch die grossen Filmfestivals im Ausland, die anderen Festivals in der Schweiz. Wie schneidet das Zürcher Filmfestival im Vergleich mit anderen Festivals ab?
Ja, ich glaube, man kann es schon nicht jetzt mit Cannes oder Venedig vergleichen. Es ist schon so, in Zürich werden die Stars gebraucht und die Stars brauchen Zürich ja eigentlich nicht. Also es ist nicht umgekehrt. Dann, wenn man es vergleicht mit Locarno, dann kann man sagen, okay, die Piazza fehlt auf jeden Fall. Also der Ort, wo ein Austausch stattfindet, wo man die Filme wirklich bespricht, das gibt's nicht, noch nicht. Also es gibt jetzt Odeon, aber ich weiss nicht, ob das wirklich verhebt als der Diskussionsort. Und ich glaube, allgemein muss man schauen, dass das Programm auch wirklich wahrgenommen wird und nicht einfach durch den Glamour überstrahlt wird.
Zum Schluss noch, Elena Ruttmann, haben Sie einen persönlichen Filmtipp für das Zürcher Filmfestival das Jahr?
Ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Also «Applaus» ist sicher ein guter Film, der sich lohnt zum Schauen. Oder dann der Film von Terry Gilliam, aber der läuft leider auch als Gala-Veranstaltung und kann man leider nur einmal sehen. Dass der Film heisst «The Imaginarium of Dr. Parnassus» und ist sehr ein märchenhafter Ansatz. Und das ist auch der Film, wo der Heath Ledger als letztes mitgespielt hat.
Die Filmfachfrau Elena Ruttmann über das 5. Zürcher Filmfestival. Das geht noch bis am 4. Oktober. Der erwähnte Film von Terry Gilliam läuft übrigens am nächsten Montag am 9. im Kino Gosweiss. Wie erwähnt, er läuft nur einmal. Ein Link zum ganzen Programm gibt es auf regionaljournal.ch auf Zürich Schaffhausen. Grosse Turbulenzen vor der Regierungsratsersatzwahl von Ende November im Kanton Zürich. Die SVP will ihren Sitz verteidigen. Seit gestern Abend ist auch klar, dass sie das mit dem Ernst Stocker macht, dem Stadtpräsident von Wädischwil und Kantonsrat. Die Nominierung, die ist in geordneten Bahnen verlaufen, sozusagen ohne Nebengeräusch. Der politische Showdown, der ist auf der anderen Seite passiert. Seit Tagen streiten Grüne, Grünliberale und die SP darüber, welche Partei überhaupt die SVP herausfordern soll und mit wem. Fazit bis jetzt, auf eine gemeinsame Kandidatur haben sie sich nicht können einigen. Die Grünen haben zwar zugunsten von der Grünliberalen verzichtet, dann ist der ihre Kandidat, der hat dann aber der SP nicht gepasst, der Martin Bäumle. Die will darum selber antreten. Darauf eben hat wiederum der Martin Bäumle verzichtet. Was soll die ganze Aufregung, fragt man sich da von aussen. Wenn man es rein rechnerisch von der Wählerstärke her anschaut, dann müsste die SVP ihren Sitz können verteidigen, steht er ihnen auch zu. Vor 4 Jahren, bei der Ersatzwahl für den SVP-Regierungsrat Christian Huber, hat es ein Bündnis von allen Links- und Mitte-Parteien dann aber den Hosenlupf gewagt und mit dem CVP-Kandidat Hans Hohlenstein auch gewonnen. Bei mir im Studio ist jetzt Martina Steinhauser, die die ganze Entwicklung verfolgt hat. Martina Steinhauser, warum klappt so ein breites Bündnis das mal nicht?
Ich denke, das hat mit der Ausgangslage zu tun. Die ist nämlich heute eine andere. Zwar geht es heute auch um den zweiten Sitz von der SVP, dann sind aber eigentlich Gemeinsamkeiten schon wieder vorbei. Einerseits hat nämlich der dortmalige Regierungsrat Christian Huber, wo er seinen Rücktritt gegeben hat, in erster Linie wegen dem Streit mit seiner eigenen Partei den Rücktritt angekündigt. Es hat ihm sozusagen den Hut geklopft, dass ihm seine Partei immer wieder Vorwürfe gemacht hat, er mich zu wenig und er sei zu wenig nahe beim Parteiprogramm. Das hat der SVP damals auch als Ganzes eigentlich geschadet. Sie sei schlicht unfähig oder ein Stück weit unwürdig für die Regierung, hat es geheissen. Und die ganze Diskussion um den Stil der SVP ist hier auch noch auf volle Tour gelaufen. Und wo dann die SVP auch noch den Hardliner Toni Bortoluzzi aufgestellt hat als ihre Kandidaten, da sind die Grünen und die CVP dann eben auf die Hinterbeine, die Schönen, und haben ihre Kandidaten aufgestellt und haben zusammen mit der SP im zweiten Wahlgang dann den Hans Hohlenstein von der CVP in den Regierungsrat hineingebracht. Also Fazit, die Legitimation heute quasi um den zweiten SVP-Sitz angegriffen ist eben kleiner, weil der Rücktritt von der Rita Fuhrer verständlicher ist, wie der damals von Christian Huber, und weil mit dem Ernst Stocker jetzt eben auch ein Kandidat dasteht, auch eben vorgeschlagen worden ist von dieser SVP, wo die nicht so polarisiert wie damals der Toni Bortoluzzi. Und das heisst auch, dass es einfach alle gegen die SVP eben das mal nicht so einfach ist wie damals.
Die SVP ist heute also weniger angreifbar als damals. Es könnte die Linksgrüne einfach inhaltlich zusammenspannen, politisch kämpfen und sagen, wir wollen die ökologische Position in der Regierung stärken. Nüchtern betrachtet haben SP und Grüne mit dem grünliberalen Martin Bäumle ja etwa gleich viel politische Gemeinsamkeiten wie jetzt mal mit dem Hans Hohlenstein von der CVP.
Unter dem Strich kann man das sicher so sagen, auch wenn die Berührungspunkte oder eben auch die Differenzen bei diesen zwei heute sicher unterschiedlich sind. Also die es gehabt mit dem Hans Hohlenstein oder die mit dem Martin Bäumle sind andere wieder dort mal. Ganz sicher spielen in dieser ganzen Sache aber auch alte Ressentiments mit. Der Martin Bäumle, der als Kandidat gewesen wäre von den Grünliberalen, war ja früher bei den Grünen gewesen. Dort dann als Parteipräsident von den Grünen ist er abgewählt worden und hat dann eben die Grünen-Liberalen gegründet. Mit dieser Trennung sind die Differenzen aber mit den Grünen auch inhaltliche Differenzen natürlich auch nicht einfach wirklich weniger geworden, nur weil man sich getrennt hat. Die sind einfach jetzt da gewesen, vertreten in zwei Parteien. Die Grünen hätten ihm jetzt zwar in dieser Ersatzwahl den Vortritt lassen, ihre beste Kandidatin Martin Graf von Ilnau hat ja abgesagt, aber unterstützt hätten die Grünen den Martin Bäumle dann eben auch nicht. Dass die SP ihrerseits wieder Martin Bäumle die kalte Schulter zeigt und er darauf aber aufgegeben hat, dass auch das hat mit alten, offenen Rechnungen zu tun. Auch die SP hat sich ja mit dem Martin Bäumle angelegt vor 2 Jahren im Kampf um den Ständeratssitz, oder vielleicht umgekehrt, müssen wir sagen. Dort hat ja dann die Verena Diener für die Grünliberalen gewonnen, auch in einem harten Seilziehen mit oder eben gegen die Sozialdemokratin Chantal Galadet. Auch eine sicher in dem Sinn nicht ganz unverdaute Geschichte bei der SP. Und dass der Martin Bäumle der SP zu wenig sozial ist, also die inhaltlichen Argumente, die die SP und ihre Parteipräsidenten angebracht haben, das ist in dem Sinn eigentlich nachvollziehbar und auch berechtigt, dass man so etwas anbringen kann. Alles in allem in der jetzigen Situation eigentlich zu grosse Rot für die SP zum Schlucken anscheinend. Jetzt muss die SP einfach sagen, wer sie will bringen.
Die Situation bei Linksgrün ist also ziemlich vertrackt. Das Bündnis von Fiat ist ja bis in die Mitte reingegangen. Und von den Mitte-Parteien, von denen hört man in dem Ersatzwahlkampf gar nichts. Die CVP zum Beispiel, wo mit Hilfe von Linksgrün eben Hans Hollenstein die Regierung gebracht hat, die halten sich völlig draus. Warum?
Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Die Ersatzwahl jetzt in dem November, die wirft natürlich wie andere Wahlen vorher, das haben wir vorher auch schon ein bisschen angesprochen, auch ihre Schatten, und zwar eben auf die nächsten Wahlen, auf die Gesamterneuerungswahlen in 2 Jahren voraus. Und der Hans Hollenstein ist ja ursprünglich mit der Unterstützung eben von Links-Grün gewählt worden. Wenn aber die ökologische Seite jetzt in 2 Jahren ihren eigenen Sitz im Regierungsrat will, dann könnte das eben auch auf Kosten vom Sitz von der CVP gehen. Sie wird ja kaum den Sitz von der SP angreifen. Und das bedeutet wiederum, der CVP wäre wieder stärker auf Stimmen von der bürgerlichen Seite angewiesen. Die CVP hat also darum eigentlich kein Interesse, einen linksgrünen Kandidat jetzt zu unterstützen, weil sie sich mit den bürgerlichen für in 2 Jahren eben nicht schon jetzt verscherzen
will. Schauen wir die SP noch ein bisschen genauer an, Martina Steyer, aus. Die SP, die spielt jetzt Powerplay, will selber antreten, wenn das jetzt wirklich so bleibt, sagen wir mal. Was macht das für einen Sinn, ohne ein Bündnis von ganz links bis in die Mitte hat sie ja kaum Chancen, und das Bündnis gibt es ja eben nicht.
Ich glaube nicht, dass sie sich echte Wahlchancen wirklich, wirklich ausrechnen. Da dürften andere Gründe eine Rolle spielen, zum Beispiel, dass sie als grösste linke Kraft links von der Mitte eine gewisse Verpflichtung hat, als Gegenpol aufzutreten eben, also zu dem SVP-Kandidat. Dann könnte sie den Wahlkampf jetzt auch nutzen, um sich schon mal positionieren für eben die Gemeindewahlen im nächsten Frühling. Und was nicht zu unterschätzen ist, die SP macht das ja auch für sich an der Delegiertenversammlung, wo sie eben dann entschieden haben, dass sie selber wollen gehen. Da ist auch klar geworden, deutlich geworden, dass viele wollen jetzt aufmüpfiger auftreten, sie wollen kämpferischer auftreten, weder die SP, das sie in den letzten Jahren gemacht hat. Es ist eine gewisse Aufbruchstimmung rum. Man hat aber auch ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen ein Bauchgefühl, ein Bauch, ja, wie soll ich sagen, eine Bauchsache, die da stattfindet.
Geht die Rechnung mit dem Bauchentscheid auf?
Ja, ich denke, in Menge Wählerinnen und Wähler von der SP, also wo die SP anspricht, macht das schon Eindruck. Ja, das ist eine kämpferische Partei, ist sicher besser als eine langweilige, die nicht recht weiss, was sie will. Das ist in dem Sinn sicher ein guter Schachzug, das jetzt so zu machen. Nur die Frage ist einfach, wie geht es dann weiter? Also welche Positionen genau will die SP in den nächsten Wochen verbreiten? Wo genau sind ihre Antworten auf die Wirtschaftskrise? Da darf man gespannt sein. Also die Frage, kann sie die Wahlkampfplattform, die sie da jetzt hätte, wirklich positiv nutzen, die ist natürlich noch nicht beantwortet. Und es gibt auch noch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Einerseits, dass man einen potenziellen Kandidat oder eine Kandidatin für die Regierungsratswahlen in 2 Jahren jetzt verheizt. Oder eben auch, dass das ganze Hin und Her zwischen Grün, Grünliberal und SP seinerseits wieder so ein Ressentiment schürt, wo dann eben auch bei den nächsten Wahlen in 2 Jahren wieder ihre Spuren hinterlassen.
Wenn es so bleibt, wie es jetzt aussieht, haben wir ein Duell, der Ernst Stocker von der SVP gegen eben einen SP-Kandidat. Alles in allem, Martina Steinhauser, wie stehen jetzt die Chancen? Wer gewinnt am 29. November?
Sie haben es gesagt, der SP-Kandidat oder Kandidatin steht noch nicht definitiv fest. Überall redet man vom Strafrechtsprofessor und Nationalrat Daniel Josic. Mal schauen, ob es dann auch wirklich ist. Aber ich denke, weil die SP die volle Unterstützung, die sie bräuchte, bis über die Mitte eben nicht hat, ist für mich eigentlich jetzt schon klar, dass sie es kaum wird schaffen, nicht wird schaffen. Und es wird auch kaum zu einem zweiten Wahlgang kommen. Also meine Prognose im Moment, die SVP kann mit ihrem moderaten Kandidat Ernst Stocker ihren Sitz verteidigen.
Die Ausgangslage, zumindest so, wie man sie im Moment kennt, und es hat sich auch vieles geändert in letzter Zeit zur Ersatzwahl zur Regierung, in der Einschätzung von der Martina Steinhauser. Der RS1 mit dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen am 5:35.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Fragen. Basler hilft beim Bombenbauen. Wir fragen, was Basel mit kurdischen Islamisten zu tun hat und was nicht. macht ein See aus einem Solothurner Agglomerationsdorf plötzlich ein Bischu. Wir sagen, wie Tuliken mit einer raumplanerischen Schönheitsoperation punkten will. Und Schassla oder Gutädel am Bieler See. Wir zeigen, warum Deutschschweizer Winzer an Sprachgrenzen Westschweizer Wein machen. Das 3 von den Themen morgen Samstagmittag nach den 12 Nachrichten hier auf DRS1. Regional Diagonal.
Wir sind bei der regionalen Wetterprognose fürs Wochenende und die macht bei SF Meteo der Felix Blumer.
Heute Abend ist es vor allem richtig Rhein und Zürcher Unterland recht freundlich. Sonst hat es zum Teil einen Hochnebel. Morgen liegt dann über dem Mittelland wieder Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1200 Meter und der löst sich mindestens teilweise auf. Sonst ist es zuerst doch ziemlich sonnig, dann bildet sich aber richtig Höronen und im Oberland doch ein paar Quellwolken. Morgen starten wir so mit rund 11 Grad, am Nachmittag erwarten wir dann in Zürich, Winterthur und Schaffhausen überall 19 Grad, in Frätig 18 Grad, in Meilen 19 Grad, ebenfalls 19 Grad in Adliswil und auf dem Bachtel oben 14 Grad. Die Beise flärt morgen ab. Am Sonntag haben wir dann kaum mehr Beisen und damit sinkt die Hochnebelobergrenze weiter durch ab und liegt etwa bei 800 Meter. Und der Nebel und der Hochnebel dürften sich dann überall auflösen. Sonst ist es trotz ein paar Quellwolken ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen am Sonntag am Fuß vom Monat bei etwa 20 Grad.
Und vor mir kommt der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region in der Zusammenfassung. Wenn Kinder in der Schule nicht recht tun, dann sollen die Eltern nachsitzen. Der Zürcher Regierungsrat will Väter und Mütter zu Erziehungskurs können zwingen, wenn sie ihre Aufgaben schlecht wahrnehmen. Die Änderung im Volksschulgesetz geht jetzt in die Vernehmlassung. Und das Bundesgericht erlaubt dem Kanton Zürich Teilbesteuerung von Dividenden. Zürich mache nur, was der Bund seit der Unternehmenssteuerreform vom letzten Jahr auch erlaube, heisst die Begründung. Und im Kanton Schaffhausen gibt es Gerüchte, dass auch die SVP in die Ersatzwahl in den Regierungsrat wird einsteigen. Moderation heute Oliver Futter, Redaktion Barbara Seiler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.